Deutschlandradio Kultur. Sein und Streit. Das Philosophie-Magazin.
Heute mit Christian Möller. Herzlich willkommen zu Sein und Streit. Oder ich könnte auch sagen:
Bonjour tout le monde.
Mae lacmia.
Shalom. Hola y saludos a todos.
Salvete qui cumque estis. Bonam erga vos voluntatem habemus, et pacem per astra ferimus.
Shalom.
Hartelijke groeten aan iedereen.
Herzliche Grüße an alle.
Ein kurzer Ausschnitt aus der Schallplatte, die 1977 den Voyager-Raumsonden mit auf den Weg ins All gegeben wurde, als Botschaft der Menschheit an möglicherweise zu entdeckende Außerirdische. Unsere Faszination für das Weltall, für die Entdeckung unbekannter Planeten und deren etwaige Bewohner wird uns beschäftigen hier im Philosophie-Magazin in Deutschlandradio Kultur. Und auch was die Kommunikation mit denen angeht, können wir vielleicht weiterhelfen. Naja, vielleicht doch nicht ganz. Aber wir reden über etwas, worüber sich auch die Leute Gedanken gemacht haben, die in den 70er Jahren die Bild- und Tonbotschaften für die Aliens zusammengestellt haben. Über die Sprache der Zeichen. Was sind Zeichen und wie interpretiert man die? Darüber denken Philosophen schon seit der Antike nach und ich rede darüber gleich mit dem Autor Christian Schön, der ein Buch zum Thema geschrieben hat. Erstmal reden jetzt allerdings unsere jungen Philosophen.
Kleine Leute, große Fragen.
Und diese Woche haben wir Kinder gefragt, kann man im Schlaf denken?
Ich denke, man kann im Schlaf denken, weil wenn man träumt, denkt man ja auch an Sachen.
Wenn man träumt, dann ist es ja auch so ein bisschen wie denken.
Und wenn man sich irgendwie stößt, so, dann tut es ja auch weh im Traum. Oder man denkt gerade davon oder träumt gerade davon, was man gerade erlebt hat, doof ist oder so.
Bei Fieberträumen habe ich immer den gleichen Traum irgendwie, dass Sachen auf mich zukommen und größer werden.
Ich glaube, man kann nicht im Schlaf denken, weil ich glaube, wenn man träumt, dann stellt man sich das irgendwie nur so vor.
Weil wenn man jetzt eine Klassenarbeit zurückbekommen hat oder so und dann sieht man irgendwie 1000 Blätter mit 6 drauf oder sowas. Oder man sieht Blätter mit 1 drauf, wenn man gut war. Ich würde sagen, also dass man schon denkt, aber auch nicht richtig.
Naja, schon, weil es ist halt so, dass du träumst und manche Erlebnisse wiederholen sich und die hat das Gehirn bestimmt abgespeichert, deswegen denkt man.
Kann man im Schlaf denken? Antworten waren das von Cassandra, Mara, Hanko, Walid, Yannick, Lorenz, Ludwig, Levin und Bruno, zwischen 8 und 11 Jahre alt, aus dem Lebenskundekurs der Thomas-Mann-Grundschule in Berlin. Jetzt eine philosophische Grundfrage, die Frage nach dem Warum in Form von Popmusik. Why heißt der Song von Rooney featuring Soko.
Captain's log, Stardate 1513.1. Our position, orbiting planet M113. On board the Enterprise, Mr. Spock, temporarily in command. On the planet, the ruins of an ancient and long dead civilization.
So ging vor 50 Jahren alles los. Im September 1966 lief die allererste Episode von Star Trek. Und nur wenige Tage später in der ARD die erste Folge von Raumpatrouille Orion. Zwei legendäre Science-Fiction-Serien, die von unserer Faszination für das Weltall und für die Entdeckung außerirdischen Lebens zeugen. Woher kommt diese Faszination? Darüber denkt David Lauer nach in unserem philosophischen Wochenkommentar.
Achtung, Achtung! Dies ist eine Botschaft vom Planeten Erde. Ich grüße euch, Fremdlinge. Entschuldigung, ich konnte der Versuchung nicht widerstehen. Wer kann denn wissen, von wem die Radiowellen dieser Sendung so alles aufgefangen werden? Und gehört nicht der Erstkontakt mit einer außerirdischen Intelligenz zu den letzten genuin utopischen Träumen, die sich die Menschheit zu Beginn dieses 21. Jahrhunderts noch gestattet? Davon zeugen der Erfolg der Romane von Stanislaw Lem und Arthur C. Clarke, der Kinoblockbuster von Spielberg bis Emmerich und nicht zuletzt legendärer Fernsehserien wie Star Trek und Raumschiff Orion, deren 50. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern. Hinzu kommt, dass die fortgeschrittene Messtechnik in den letzten Jahren die Entdeckung von immer mehr erdähnlichen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems ermöglicht hat. Zuletzt, vor wenigen Wochen, die von Proxima Centauri b in nur gut 4 Lichtjahren Entfernung. Realer Fortschritt und utopische Fantasie befeuern die Suche nach außerirdischem intelligenten Leben in bisher ungekannter Weise. Mit 100 Millionen Dollar privater Förderung sucht die, unter anderem von Stephen Hawking unterstützte Breakthrough-Initiative, nach Signalen außerirdischer Intelligenz. Zugleich hat sie einen Wettbewerb ausgeschrieben für die Komposition einer Botschaft, die wir unsererseits ins All schicken können. Es wäre nicht die erste. Die bekannteste von ihnen ist die legendäre vergoldete Schallplatte, die sich an Bord der 1977 gestarteten Voyager-Sonden befindet, die inzwischen als erste und einzige menschliche Artefakte das Sonnensystem verlassen haben. Man kann sich die Schallplatte im Netz anhören. Sie enthält Bilder, Töne und Musik von der Erde, Grüße in 55 Sprachen und eine Botschaft des damaligen Generalsekretärs der Vereinten Nationen. Es ist tröstlich zu wissen, dass die Menschheit im interstellaren Raum nun von Kurt Waldheim repräsentiert wird. Eine deutsche Botschaft ist übrigens auch auf der Platte. Sie lautet: Herzliche Grüße an alle. Darüber kann man lange nachdenken. Nicht zuletzt stellt sich die Frage: Was hätten wir einer außerirdischen Intelligenz eigentlich mitzuteilen? Zunächst doch nur eins: Wir sind hier. Aber wer sind wir? Das ist der eigentliche, der einzige Inhalt der Botschaft. Bei der Voyager-Mission war ein ganzes Team unter der Leitung des genialen Astrophysikers Carl Sagan damit befasst, diese Frage möglichst allgemeingültig zu beantworten. Mit 40 Jahren Abstand freilich lässt sich nicht übersehen, wie sehr die Botschaft ihrer Zeit verhaftet war. Die dargestellten Menschen sind beinahe ausschließlich weiß, der Mann steht vorn und grüßt, die Frau steht reglos dahinter und die Musikauswahl eurozentrisch zu nennen, wäre noch freundlich ausgedrückt. Immerhin ist Chuck Berry drauf. Aber was würden wir heute schicken? Wie würden wir uns darstellen? Das ist die eigentlich spannende philosophische Frage hinter Aufrufen wie dem der Breakthrough-Initiative. Es geht um die Frage, wer wir sind. Dazu brauchen wir die Aliens als Kontrastfolie. Kant hat das gewusst. In seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht von 1798 schreibt er über die Gattung Mensch: Der oberste Gattungsbegriff mag der eines irdischen vernünftigen Wesens sein, so werden wir doch keinen Charakter desselben nennen können, weil wir von vernünftigen, nicht-irdischen Wesen keine Kenntnis haben. Es scheint also, das Problem, den Charakter der Menschengattung anzugeben, sei schlechterdings unauflöslich, weil die Auflösung durch Vergleichung zweier Spezies vernünftiger Wesen durch Erfahrung angestellt sein müsste, welche die letztere uns nicht darbietet. Die Erfahrung nicht, aber zum Glück die Science Fiction. Wenn also, liebe Bewohner von Proxima Centauri B, demnächst eine wunderliche Botschaft vom Planeten Erde bei euch landet, zerbrecht euch nicht zu sehr den Kopf. Wir reden eigentlich mit uns selbst. Herzliche Grüße an alle.
Was Immanuel Kant mit Captain Kirk verbindet. David Lauer war das über unsere Faszination für außerirdisches Leben im philosophischen Wochenkommentar in Sein und Streit. Hier kommt Alice Russell mit To Dust.
Deutschlandradio Kultur. Wurfsendung.
Kennt man das noch?
You have to be a certain number of years old to remember this. Or maybe not. Maybe it's still done.
Ein Kamm? Etwas Butterbrotpapier?
And hum. Du, 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 du. You're making music.
5, 6 Freunde?
You get 5 or 6 friends together, you could make an orchestra.
Fertig das Orchester.
You could also drive most adults crazy.
Treibt die Erwachsenen in den Wahnsinn. Macht die Erwachsenen verrückt.
Meine Oma wohnt hier im Wald. Heute wird sie 100 Jahre alt, Ruggedigu.
Wer bist denn du?
Ich bin der Wolf, heiße Isegrim.
Das klingt laut Brüder Grimm sehr schlimm.
Ich bitte um eine Spende. Ich bin nämlich am Ende. Etwas Kuchen, gib mir Wein.
Finger weg, du blödes Schwein.
Kaspar, hast du mich gerufen?
Ich stehe schon auf deinen Stufen.
Das Schwein nehme ich dir übel.
Ich bringe Wurst mit Zwiebel und diesen süßen Hund.
Ich hoffe, er ist gesund.
Ich lecke der Oma die Füße.
Was ich als Oma sehr begrüße.
Unser Thema in Sein und Streit heute ist eine Sache, mit der wir alle jeden Tag zu tun haben, auch wenn wir noch keine Botschaften an Außerirdische abgesetzt haben. Ob wir nun Zeitung lesen, Verkehrsschilder beachten, Fußspuren im Sand verfolgen oder eine Rose für ein Symbol für die Liebe halten. Es geht um die Sprache der Zeichen, die die Philosophen schon seit langem beschäftigt und für die es eine eigene wissenschaftliche Disziplin gibt. Die Semiotik oder Semiologie, sprich die Zeichenlehre. Darüber spreche ich jetzt mit Christian Schön. Er hat ein Buch über die Sprache der Zeichen geschrieben, so der Titel. Herr Schön, der berühmteste Semiotiker ist vermutlich Umberto Eco. Den kennen die meisten Leute als Autor von Romanen wie Der Name der Rose. Er hat aber auch über Zeichentheorie geforscht, hatte sogar eine Professur dafür und er hat gesagt, ein Zeichen ist alles, womit man lügen kann. Wie ist das denn gemeint?
Ja, Zeichen verweisen in der Regel auf etwas, was abwesend ist. Das heißt, wenn ich die Sprache gebrauche oder ein Bild von etwas habe, sein Zeichen immer in einem Zusammenhang, das auf etwas verweist, was nicht direkt greifbar ist.
Ja.
Und dieser Verweisungszusammenhang kann natürlich dazu gebraucht werden, zu lügen, indem ich auf etwas verweise, was es tatsächlich auch gar nicht gibt. Das ist was, was die Zeichen generell kennzeichnet.
Das ist also insgesamt eine rutschige Angelegenheit, könnte man sagen, ja?
Ja, Zeichen sind insofern ein schwieriger Gegenstand, als dass Zeichen immer deutungsoffen sind. Das heißt, es gibt kein Zeichen, was eine eindeutig für immer festgeschriebene Bedeutung hat, sondern Zeichen beruhen auf einer Konvention von Sprechern, von einer bestimmten Kultur, die sich darauf geeinigt hat, dass ein bestimmtes Zeichen eine bestimmte Bedeutung hat.
Ich gehe zum Beispiel die Straße runter und ich sehe das Stoppschild rot und achteckig mit Signalfarbe und es steht sogar das Wort in der Mitte drin. Ist das denn auch ein bedeutungsoffenes Zeichen? Das kommt mir jetzt erstmal nicht so vor. Wäre vielleicht auch nicht sonderlich günstig, wenn ich immer erstmal überlegen muss.
Na gut, die Straßenverkehrsordnung ist natürlich insofern ein ganz besonderes Gebiet, wo wir mit Zeichen zu tun haben, weil es hier sowas wie eine Zeichenpolizei gibt. Also die Regeln werden hier sehr streng ausgelegt, wie wir mit Zeichen umgehen müssen in diesem Fall. Und es wird geahndet, wenn wir uns nicht an die Bedeutung der Zeichen halten. In der Sprache ist das anders. Es gibt keine Sprachpolizei, die kommt und mich verurteilt, wenn ich ein Wort in gewisser Weise falsch gebrauche. Allerdings gibt es auch dort bestimmte Bereiche, wie im Bereich der Gesetze, wo es bestimmte Ahndungen gibt für falschen Zeichengebrauch.
Also Sprache besteht aus Zeichen. Verkehrszeichen sind logischerweise, wie das Wort schon sagt, auch Zeichen. Was ist denn allgemein unter einem Zeichen zu verstehen? Vielleicht finden wir, wenn wir die Straße entlang gehen, ja auch noch andere Beispiele und nicht nur dieses eindeutige Stopp.
Also Zeichen ist tatsächlich ein Begriff, der selbst insofern schwer zu definieren ist, weil sehr viele verschiedene Gegenstände ein Zeichen werden können. Also wir können selbst die Spuren im Sand oder im Schnee als Zeichen deuten. Und es ist insofern, müsste der Zeichenbegriff, wenn man ihn definieren wollte, sehr weit gefasst sein, um ein Sprachzeichen, ein Bild als Zeichen und ein natürliches Zeichen zu umfassen. Und deswegen wird man sehr viele verschiedene Definitionen bekommen.
Wenn ich die Straße weiter runtergehe, sehe ich vielleicht Tannen in einem Vorgarten und denke an Weihnachten. Dann wären die Tannen auch wieder ein Zeichen.
Ja, ja, es gibt eben auch sehr starke Zeichen wie Symbole, die wir mit ganz bestimmten Ereignissen und Bedeutungen verknüpfen. Das kann sowohl eben auf zwei verschiedene Weisen passieren. Das kann auch eine individuelle Bedeutung haben. Also für jemand, der mit der Natur sehr viel verknüpft, dem wird eine grüne Tanne vielleicht sogar noch was anderes bedeuten und ein persönliches Zeichen sein.
Oder wenn ich Rauch aus dem Garten hinter den Tannen aufsteigen sehe, da sagt man ja auch, wo Rauch ist, ist Feuer. Das heißt, der Rauch ist quasi so ein natürliches Zeichen, was, glaube ich, auch für die Semiotiker eine ziemlich große Rolle so als Beispiel spielt.
Ja, der Rauch ist insofern ein sehr markantes Beispiel, weil es im Lauf der Semiotik nicht immer ganz eindeutig war, was Zeichen sind. Lange Zeit wurde nur davon ausgegangen, dass Menschen einen Umgang mit Zeichen pflegen. Und erst im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde dann quasi der Zeichenbegriff auch immer mehr erweitert, sodass auch natürliche Phänomene als zeichenhaft beschrieben wurden. Und der Rauch ist insofern ein ganz, ganz wichtiges Beispiel, weil man kennt es ja zum Beispiel, dass Rauch eingesetzt wurde von Indianerstämmen, um über große Distanzen verschlüsselte Botschaften zu übermitteln, indem sie halt den Rauch bestimmte Formen gegeben haben. Aber auch, wie Sie sagen, der Rauch selber ist für mich ein überlebenswichtiges Zeichen, dass ich die Bedeutung erkennen kann, weil wenn ich nicht verstehe, dass an dieser Stelle vielleicht Feuer ist, dann könnte ich mich in Lebensgefahr begeben. Insofern ist es wichtig, auch diese natürlichen Zeichen, die Bedeutung zu verstehen.
Ich habe auch gelesen, ich glaube, Augustinus sagt, das steht in Ihrem Buch, etwas steht für etwas anderes. Das ist so laut seiner Definition die Grundstruktur des Zeichens. Das heißt, der Rauch ist das Zeichen. Und das Feuer ist dasjenige, auf das der Rauch dann verweist. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, mit der Erweiterung, dass man dieses Modell, dieses zweigliedrige Modell, das eine Sache auf eine andere Sache verweist, noch erweitern kann. Und zwar gibt es auch schon sehr früh bei Aristoteles die Vorstellung, dass die Zeichen in uns eine Art Vorstellungsbild aufrufen. Das heißt, wir sehen den Rauch und verbinden damit eine bestimmte Bedeutung, nämlich dass der Rauch auch auf das Feuer verweist. Und diese Vorstellung ist nicht nur im Zeichen selbst begriffen, sondern in der Vorstellung des Menschen. Bei Aristoteles sind es die Gefühle und die Emotionen, die quasi ein Zeichen in der Vorstellung wecken.
Ich könnte jetzt von einer Wanderung kommen und sehe den Rauch und denke, meine Freunde, die vorausgegangen sind, haben schon mit dem Grillen angefangen. Und gleich wird es ein leckeres Würstchen geben. Das wäre dann so ein Zeichen, was wiederum nochmal auf ein anderes Zeichen verweist, oder?
Ja, das kann man so sagen, genau.
Was können denn alles Zeichen sein? Also Ihr Buch umfasst da ja eine riesige Reihe von Beispielen. Jetzt waren wir schon in der Natur, wir waren bei den Verkehrszeichen, aber Kleidung, kann Mode auch zum Zeichen werden?
Ja, ist ein sehr wichtiges Beispiel. Insofern, als dass Mode etwas ist, wo man davon ausgehen könnte, das ist was wir einfach nur zum Schutz tragen, um uns vor Kälte zu schützen. Allerdings ist die Bedeutung von Kleidung sehr viel vielschichtiger, als das rein über die Funktion des Schutzes hinausgeht. Man sieht es auch immer wieder in aktuellen Debatten über bestimmte Kleidungsstücke wie die Burka, dass es eben eine sehr weitreichende und tiefe Bedeutung haben kann, ein Kleidungsstück, was eben sehr ins Politische hinübergeht.
Man kann das als ein Zeichen von Unterdrückung begreifen oder auch einfach als ein Zeichen von Identifikation mit einer Kultur oder Religion.
Richtig. Genau, da zeigt sich wieder, dass die Bedeutung der Zeichen auch sehr stark von demjenigen abhängt, der sie deutet. Deswegen wurde dann auch dieser Zeichenbegriff, diese grundlegende Struktur, dass eine Sache auf eine andere verweist, erweitert oder umbenannt, dass der Verweisungszusammenhang komplexer ist und eben von dem Interpretanten des Zeichens auch abhängig ist. Das heißt, je nachdem, wer das Zeichen sieht und interpretiert oder liest, für den wird es eine andere Bedeutung haben. Und die Bedeutungen können sehr, sehr eng sein, sodass wir, wie beim Stoppschild gesehen, eine sehr eindeutige Zuschreibung von Bedeutung haben. Und es kann eine sehr weite Zuschreibung geben oder einen sehr großen Bedeutungsraum, der hinter dem Zeichen steckt.
Kann man sagen, dass so etwas wie Zeichentheorie oder das Bedürfnis nach so einer Lehre von den Zeichen, nach der Semiotik vielleicht auch immer in so Situationen aufkommt? Wir haben das gerade schon so gestreift mit dem Kopftuch. Es gibt Symbole, es gibt Zeichen, die sind unbekannt, man weiß sie nicht so richtig zu deuten und es gibt plötzlich sehr viele davon und es ist so eine Art Krisensymptom, dass man dann hingeht und sagt, jetzt brauchen wir aber mal eine Wissenschaft von den Zeichen, damit wir das ein bisschen festzurren können. Die 60er Jahre waren ja auch so eine Hochzeit der Semiologie. Theoretiker wie Roland Barthes denke ich zum Beispiel dran. Und das war ja auch die Zeit, wo plötzlich in der Popkultur sehr viel Neues passiert ist, wo man vielleicht gar nicht wusste, wie geht man jetzt mit diesen neuen Zeichenprozessen um? Sind wir heute vielleicht in einer ähnlichen Zeit?
Ich würde vielleicht nicht unbedingt eine direkte Abhängigkeit daraus machen, aber es ist auf jeden Fall auffallend, dass wir in bestimmten Zeiten tatsächlich einen sehr bewussten Umgang oder das Reflektieren über Zeichen feststellen. Ob das immer Krisenzeiten sind, wage ich einfach mal zu bezweifeln. Aber es sind auf jeden Fall Zeiten, in denen bestimmte Fragen da sind. Im Moment erleben wir eine Situation, in der wahnsinnig viele Zeichen produziert werden. Also wir haben eine Textflut, eine Bildflut, sodass es natürlich wichtig ist, zu verstehen, was das einzelne Zeichen bedeutet, auch für mich bedeutet oder allgemein für eine Gemeinschaft bedeutet, für eine Kultur bedeutet. Und insofern ist es wichtig, diese Fragen zu stellen.
Jetzt haben wir das mit dem Beispiel des Kopftuchs gerade schon kurz gestreift, als ein neues Zeichen, was in die Gesellschaft hineinkommt und plötzlich eine Rolle spielt und man weiß noch nicht so richtig, wie es zu deuten ist. Könnte man sagen, dass dieses Reden über Zeichen und auch das Aufkommen, so die Konjunktur von so Zeichentheorien vielleicht so eine Art von Krisensymptomatik ist? Also es gerät etwas durcheinander, man ist sich nicht so richtig sicher, wie geht man damit um und braucht jetzt eine Theorie, um das Ganze so ein bisschen festzuzurren. Ich denke jetzt zum Beispiel an die 60er Jahre, was ja schon mal im 20. Jahrhundert so eine Hochzeit der Semiotik war, mit Theoretikern wie Roland Barthes zum Beispiel in Frankreich, der unter anderem dann Autos wie den Citroën als ein Zeichen gedeutet hat. Also plötzlich kommt die Popkultur mit ganz neuen Zeichen und man muss erstmal schauen, wie geht man damit um? Ist das so der Grund, dass man plötzlich sehr viel über Semiotik und Zeichen spricht?
Es sind auf jeden Fall die Momente, die für Irritation sorgen und die uns bewusst machen, dass wir mit Zeichen konfrontiert sind, die deutungsbedürftig sind. In vielen Situationen im Alltag ist uns nicht bewusst, dass wir mit Zeichen umgehen und wie sie zu deuten sind, weil wir es sehr gewohnt sind. Wir haben es gelernt und das so weit inkorporiert, dass es keine Frage und keine Reibungsfläche gibt. Diese Momente der Irritation wiederum sind aber genau die, die uns ins Bewusstsein rufen, dass eben Zeichen eine bestimmte Deutung bedürfen, um sie zu verstehen. Und das sind genau die Momente, wo wir auch eben die Sprache der Zeichen brauchen und die uns dabei hilft, dann die Zeichen zu deuten und in unser Weltbild zu integrieren.
Wir unterhalten uns hier gleich noch weiter über die Sprache der Zeichen. Hier ist mal Musik von Cat Stevens. Where do the children play? Sie sind bei Sein und Streit, dem Philosophie-Magazin im Deutschlandradio Kultur. Und ich unterhalte mich mit dem Autor Christian Schön über die Sprache der Zeichen. Was ist das überhaupt, ein Zeichen? Wir haben uns dem eben schon ein bisschen genähert, haben auch schon ein paar Beispiele aus der Gegenwart gestreift dabei. Und ich möchte jetzt noch auf ein Beispiel kommen, Herr Schön, was mich in Ihrem Buch auch besonders beeindruckt hat. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, das Zeichen ist interpretationsbedürftig. Es muss immer jemand lesen. Das heißt, wenn ich mit einem Zeichen arbeite, muss ich auch irgendwie darauf abzielen, dass ich mir vorstelle, okay, wer wird denn jetzt derjenige sein, der es interpretiert? Und da gibt es das Beispiel, ich glaube, das nennt sich Atomsemiotik oder man könnte das zumindest so nennen. Also wir müssen spätere Generationen in, weiß ich nicht, wie viel Tausenden von Jahren, wie die Halbwertszeiten so sind, darauf aufmerksam machen mit Zeichen, wo denn der Atommüll lagert. Ne?
Ja, die Halbwertszeit des Atommülls ist eben sehr viel länger als die Halbwertszeit von Bedeutungen von Zeichen. Und das ist ein semiotisches Problem, weil wir stehen vor der Herausforderung, dass wir Atommüll an einer bestimmten Stelle lagern. Und da von Atommüll eine gewisse Gefahr ausgeht, müssen wir diese Stelle kennzeichnen. Das geschieht mit Zeichen. Und diese Zeichen müssen so gestaltet sein, dass Generationen in Tausenden von Jahren immer noch dazu in der Lage sind, zu verstehen, was diese Zeichen bezeichnen. Eben, dass es diesen Ort gibt, was dort gelagert wird, warum es dort gelagert wird, dass es gefährlich ist. Und dass man diesen Ort am besten nicht betritt. Und
das also ist, das darf auch kein sonderlich interpretationsbedürftiges Zeichen sein. Ne?
Richtig, es muss ein sehr, also kann auch in keiner Sprache in Anführungszeichen verfasst sein, die wir heute sprechen, weil eben diese Sprachen eine sehr kurze Halbwertszeit haben. Das sieht man am Beispiel der Hieroglyphen auf den Pyramiden in Ägypten. Wir haben mehrere hundert Jahre gebraucht, um zu entziffern, was die Hieroglyphen bedeuten, weil dieses Wissen verloren gegangen ist. Und insofern müssten es ja, Zeichen sein, die sehr leicht zu verstehen sind und eben nicht durch andere Zeichen wiederum erklärt werden müssen. Und das ist eine sehr große Herausforderung, an der Semiotiker zum Beispiel arbeiten.
Und da denkt der Semiotiker dann sofort natürlich an die Biene, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Na, die Biene hat insofern hier eine gewisse Bedeutung, weil die Zeichen, die wir im Moment dafür benutzen, um auf atomare Strahlung hinzuweisen, gelb und schwarz sind. Genauso weist die Biene oder die Wespe auf eine gewisse Gefahr hin, nämlich dass sie stechen kann. Und die Signalfarben gelb und schwarz sind zwei oder so eine Kombination, die in der Natur vorkommt und tatsächlich über viele Gattungen hinweg Gefahr symbolisieren kann. Das kann man auch daran sehen, dass es andere Tiere gibt, die sich das zunutze machen und dieses Zeichen ebenfalls benutzen, um sich zu tarnen. Man spricht da von Mimikry. Es gibt zum Beispiel die Schwebefliege, die ebenfalls gelb und schwarz gemustert ist, aber gar nicht stechen kann. Die Frage ist aber dennoch, ob wir uns auf die Farben der Natur verlassen können, ob nach wie vor auch in vielen Generationen die Signalfarbe oder diese Kombination von Signalfarben als Zeichen von Gefahr verstanden wird, weil wir auch in der Natur beobachten können, dass Zeichen kodiert sind. Also dass eine bestimmte Bedeutung sich auch verändern kann. Es gibt zum Beispiel auch andere Farbkombinationen, die auf Gefahr hindeuten im Naturreich. Zum Beispiel die Farben Rot und Schwarz als Kombination. Gilt auch als etwas, was...
Nicht eher Rot und Weiß wie beim Fliegenpilz?
Es gibt Rot und Weiß, gibt es auch.
Ja. Weil da wären wir ja dann quasi auch beim Stoppschild, oder?
Richtig.
Wo wir auch, am Anfang schon waren.
Richtig, auch das Stoppschild und die Verkehrsschilder nutzen diese Effekte, um auf eine Gefahr hinzuweisen.
Also das heißt, man glaubt dann, wenn man die Bienen- oder Naturgefahrfarben nimmt, dann ist man quasi so auf der sichereren Seite, als wenn man sich jetzt einfach irgendetwas dafür ausdenken würde. So kommt mir das ein bisschen vor. Also man weiß zwar, die ganze Sache ist eigentlich kulturabhängig und das eine Zeichen kann in der einen Kultur das und in der anderen vielleicht was ganz anderes bedeuten, aber im Zweifel setzt man dann da doch auf die Natur.
Das ist insofern richtig, als dass es bestimmte Zeichen gibt, die leichter zu dekodieren sind als andere Zeichen. Wenn wir von hochkodierten Zeichen sprechen, wie zum Beispiel die menschliche Sprache, dann ist ein gewisses Wissen erforderlich, um zu verstehen, was Zeichen bedeuten.
Ja.
Andere Zeichen sind einfacher zu deuten, wie die Spuren im Sand, die eine gewisse Ähnlichkeit zu dem aufweisen, was sie bezeichnen. Das heißt, an dem Abdruck einer Fußspur kann ich eindeutig ableiten, welches Tier sie hinterlassen hat, weil es quasi einen Negativabdruck von dem Tier selbst gibt.
Ja.
Bei anderen Zeichen ist die Konventionalisierung sehr viel stärker ausgeprägt. Diese Hoffnung, die sich damit verbindet, dass die Natur der Lieferant von eindeutig identifizierbaren Zeichen ist, ist allerdings trügerisch. Wenn wir nämlich von einer abbildlichen Ähnlichkeit ausgehen oder von einer Art natürlichen Wirkung und Bedeutung, müssen wir immer öfter auch feststellen, wenn man es genau anschaut, dass es auch hier eine bestimmte Bedeutungsvorgang gibt, der fehleranfällig ist.
Konventionalisierte Zeichen, das sind welche, die dann häufiger in der Kultur als in der Natur vielleicht vorkommen. Mir fallen da in letzter Zeit vor allen Dingen diese kleinen gelben Gesichter auf, die auf meinem Handy auftauchen. Emojis heißen die ja. Also diese Zeichen, die angefangen haben mit dem grinsenden Gesicht, mit dem traurigen Gesicht. Und inzwischen gibt es, ich weiß nicht, wie viele hunderte international standardisierte Zeichen, mit denen Leute ihre Kommunikation über Sprachgrenzen hinweg vereinfachen wollen. Aber so ganz eindeutig sind die ja auch nicht, oder?
Ja, mit den Emojis hat sich auch eine gewisse Hoffnung verbunden, die es vor über 100 Jahren auch schon mal gab, mit der Kunstsprache Esperanto, wo man auch versucht hat, eine Sprache zu konzipieren, die möglichst von allen Erdenbewohnern gleichermaßen verstanden wird. Mit den Emojis hat sich eben auch diese Hoffnung verbunden, dass jeder dazu imstande ist, sofort zu verstehen, was gemeint ist. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass je mehr Emojis auf den Markt kamen, desto schwieriger wurde es, genau zu identifizieren, was gemeint ist. Auch Emojis, die bildhafte Zeichen sind, haben eine gewisse Deutungsoffenheit, die sie mit sich bringen.
Das denke ich nämlich auch immer. Da weiß ich jetzt nicht, ob dieses Gesicht da gerade Tränen lacht oder ob jemand weint. Also man kommt da schon so ein bisschen ins Grübeln vor seinem Smartphone, ne?
Ja. Und was das Ganze noch verkompliziert, ist, dass Hersteller auch ein gewisses Interesse daran haben, ihren eigenen Kosmos von Emojis zu kreieren. Das heißt, wenn ich von dem Gerät eines bestimmten Herstellers zu dem Gerät eines anderen Herstellers ein Emoji schicke, kann es sein, dass es auf dem anderen Gerät ganz anders dargestellt wird, was nochmal eine zusätzliche Deutungsschwierigkeit bedeutet, weil ja, es noch keine wirkliche Konvention gibt, die tatsächlich auf allen Geräten gleichermaßen gilt. Wir haben in diesem Fall eben nicht standardisierte Zeichen, wie sie durch das Alphabet, was einen sehr hohen Standardisierungsgrad aufweist, haben, sondern wir sind im Moment noch in einer Phase, wo es so eine Art Wilden Westen gibt. Also jeder macht da gerade noch so, was er will. Und auch die Konventionen bilden sich erst jetzt gerade aus. Das heißt, auch wenn ich zum Beispiel eine Sprachnachricht verfasse, ohne ein Emoji hinten dran zu setzen, wird das als unhöflich gewertet.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Da brauchen wir jetzt dann wahrscheinlich die neuen Semiotika der Emojis für diese Situation, ne?
Das ist so die Frage, ob die Semiotiker selbst hier die Lösung darstellen. Ich glaube nicht, dass das was ist, was von außen kommen kann. Die Semiotiker sind sicher diejenigen, die versuchen, das zu analysieren, aber das sind vielleicht nicht unbedingt diejenigen, die den Impuls geben, um die Emojis richtig zu gestalten. Ich glaube nicht, dass das möglich ist.
Wir sind in der Wild-West-Situation der Zeichen, haben Sie gerade schon gesagt, wo jeder im Grunde noch das damit anstellen kann, wonach ihm so der Sinn steht. Dazu fällt mir ein anderes Phänomen ein, auch aus der Netzkultur, und das sind die sogenannten Meme. Das ist ja so ein Verfahren, wo man dann bestimmte standardisierte Fotos wie von einem Hund hat, der irgendwie keck über die Schulter guckt und dabei so ein bisschen grinst, und dann schreibt man irgendwie verschiedene Schriftzüge da drauf, und es ist ein unglaublicher Sport, Bilder mit Texten zu kombinieren, und das sind dann ja so kombinierte Zeichen. Ist da der Semiotiker denn auch zuständig?
Das ist er, und das ist auch nicht unbedingt ein Phänomen, was wir jetzt nur aus der Netzkultur kennen, sondern das ist ein sehr altes Phänomen. Es gab in der Barockzeit eine Blüte der Embleme, die ganz ähnlich funktioniert haben. Wir hatten hochsymbolische Bilder, die nur verständlich waren, wenn sie in Zusammenhang mit sprachlichen Erklärungen verstanden wurden. Oft richteten sich diese Embleme nur an kleine Deutungsgemeinschaften, die dazu in der Lage waren, die Embleme in ihrem vollen Umfang zu deuten.
So wie heute die Nerds im Netz.
Richtig.
Wir haben jetzt festgestellt, dass die Welt im Ganzen lesbar ist. Das ist auch der Titel des Buches eines wichtigen Philosophen in dem Zusammenhang, Hans Blumenberg, Die Lesbarkeit der Welt, über die hat er geschrieben. Ich frage mich dabei ja immer, also wenn dann jetzt die Tanne, haben wir festgestellt, ist ein Symbol, ja, für Weihnachten eventuell, das Stoppschild ist ein Zeichen, der Rauch verweist aufs Feuer, das Emoji, da muss ich rumrätseln, weint der jetzt, lacht der jetzt, ist das Bierglas, soll das bedeuten, dass ich nicht so viel trinken soll oder dass mich jemand irgendwie auf ein Getränk einlädt und so weiter. Wird das nicht irgendwann auch einfach mal zu viel mit den Zeichen?
Ja, was Blumenberg ganz wichtig war, ist, dass der Mensch muss im Zentrum dessen stehen, was er mit den Zeichen machen kann. Das heißt, die Zeichen sind dazu da, sich ein Bild von der Welt zu machen, sich selbst in der Welt zu verorten. Und insofern ist es für uns Menschen sehr wichtig, die Bedeutung der Zeichen zu kennen. Im Moment erleben wir eine Situation, in der die Zeichen in einer unglaublichen Vielfalt und Fülle da sind, dass es immer schwieriger wird, die Zeichen dazu zu nutzen, sich in der Welt zu orientieren und sich selber in der Welt zu verorten. Umso wichtiger ist es, in dieser Zeit sich mit der Sprache der Zeichen auseinanderzusetzen und sich zu fragen, wie wird Bedeutung mit Zeichen konstruiert?
Mit dem Autor Christian Schön habe ich mich unterhalten in Sein und Streit über die Sprache der Zeichen und die Wissenschaft der Semiologie. Vielen Dank, Herr Schön.
Sehr gerne, ich danke.
Und wenn Sie sich in das Thema noch weiter vertiefen wollen, ein Buch von Christian Schön dazu ist vor wenigen Tagen erschienen. Es heißt Die Sprache der Zeichen, erscheint im Verlag J.B. Metzler, hat 160 Seiten und kostet 24,95 €. Und unser Gespräch, das können Sie auch noch mal nachhören im Netz auf deutschlandradiokultur.de. La Cigarette, Musik vom französischen Singer-Songwriter Saint-Severino in Deutschland Radio Kultur. Die Vereinigten Staaten von Europa. Seien wir ehrlich, im Moment sieht es ja nicht gerade danach aus, als würden an diese Vision sonderlich viele Leute glauben. Am wenigsten in Großbritannien vielleicht. Dabei ist es so, dass dieses Konzept historisch, besonders in Großbritannien, viele Fürsprecher gehabt hat. Einer der bekanntesten war Winston Churchill. Vor fast genau 70 Jahren hat er sich in einer Rede für die Vereinigten Staaten von Europa ausgesprochen. Und für viele Historiker ist er damit einer der geistigen Väter der heutigen EU. Die Idee, die Churchill aufgegriffen hat, die war allerdings nicht neu. Die reicht sogar bis ins 17. Jahrhundert zurück. Peter Sawicki über den Traum der europäischen Einigung.
In einer engen Aula an der Uni Zürich finden sich am 19. September 1946 etwa 100 Zuhörer ein. Es spricht ein prominenter Redner, Winston Churchill, der abgewählte Kriegspremier der Briten, der Hitler resolut die Stirn geboten hat. Vom Zweiten Weltkrieg erholt sich Europa noch immer, doch Churchill blickt bereits weit nach vorn. Europa, doziert er, muss sich neu definieren, als Familie. Es bedürfe einer Struktur, die Frieden und Sicherheit garantieren kann.
What is this sovereign remedy? It is to recreate the European family and to provide it with a structure under which it can dwell in peace, in safety and in freedom. We must build a kind of United States of Europe.
Eine Art Vereinigte Staaten von Europa. Nur so, gestützt vom festen Glauben an eine gemeinsame Identität, könne sich der Kontinent aus eigener Kraft vor dauerhaftem Elend bewahren, so Churchill.
If Europe is to be saved from infinite misery, there must be this act of faith in the European family. Let there be justice, mercy and freedom.
Die Vorstellung eines in Frieden vereinten Europas greift Churchill nicht als erster auf. Bereits 1693 erscheint in Großbritannien ein Pamphlet, das spätere Entwicklungen auf dem Kontinent erstaunlich präzise vorzeichnet. Verfasser ist der Händler und Philosoph William Penn. In den 1670er Jahren ist er maßgeblich an der Gründung der Kolonie Pennsylvania beteiligt, kehrt dann aber in die Heimat zurück. Diese wird von Konflikten und Blutvergießen heimgesucht. In seinem Essay über den gegenwärtigen und künftigen Frieden in Europa entwirft er deshalb eine politische Ordnung, dank derer, so glaubt er, der Kontinent seinen gewaltsamen Charakter ablegen könnte. Penn schreibt:
Wem angesichts der gegenwärtigen blutigen Tragödien nicht das Herz bricht, ist kein Mensch, vielmehr eine Statue aus Stein. Was können wir mehr herbeisehen als den Frieden? Der Friede wird gestützt von Gerechtigkeit, welche die Frucht eines auf allgemeiner Zustimmung beruhenden Regierens ist.
Für eine nachhaltige Friedensarchitektur schlägt Penn etwas nie Dagewesenes vor. Einen europäischen Staat, wie er es nennt, der als Vermittlungsinstanz zwischen den rivalisierenden Ländern wirken soll. Etwa 20 Mächte zählt er auf. Neben England und dem Heiligen Römischen Reich gehören das Osmanische Reich und das russische Zarentum dazu. Je nach Größe haben die Mitglieder der Versammlung unterschiedlich viele Stimmen. Die Debatten finden in einem wechselnden Ort statt. So entsteht, laut Penn, eine Wertegemeinschaft, die das Konfliktpotenzial minimiert und überdies eine freiheitlich geprägte und wirtschaftlich prosperierende Gesellschaft fördert, erklärt der Historiker Klaus Bernet.
Friede war vor allem ein umfassend zu verstehender Begriff. Nicht nur die Abwesenheit von Krieg und Militär, sondern die Herstellung einer friedlichen, gerechten Gesellschaft von den obersten Ständen bis runter in die untersten sozialen Schichten. Mit Teilhabemöglichkeiten, mit gewerblichen Freiheiten.
Penns politisches Denken enthält Einflüsse aus dem sich entwickelnden Liberalismus. Vordenker wie John Locke zählt Penn zu seinem engen Bekanntenkreis. Die Überlegungen einer europäischen Friedensordnung sind gleichwohl vorrangig aus Penns religiöser Prägung heraus zu verstehen, ergänzt Bernet. Schon als Jugendlicher konvertiert William Penn zum Quäkertum und wird schnell zu einem zentralen Sprecher der Glaubensgemeinschaft. Für die Verbreitung der quäkerischen Botschaften setzt sich Penn zeitlebens ein.
Die Prinzipien des Quäkertums, Gemeinschaft, Toleranz, auch gegenüber anderen Religionen, die soziale Gerechtigkeitsfrage, das sind alles die Punkte, die im Quäkertum eine Rolle spielen und die gleichzeitig in dem Essay hervortreten. Nur da sind sie halt nochmal ein politisches Gewand gekleidet und einer anderen Sprache gebracht, als wie man sie in frommeren Quäkertexten finden würde.
Penns Gedanken bringen Europa einer Friedensordnung nicht näher. Sein Werk wird zwar mehrmals neu aufgelegt, über seine religiöse Gemeinschaft hinaus ist das Interesse am Aufsatz aber gering. Politisch bleibt es in Europa unruhig. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erschüttert Napoleons Expansionsdrang den Kontinent. Auf dem Wiener Kongress zementiert anschließend Fürst Metternich, Außenminister des Kaisertums Österreich, das Gleichgewicht der fünf europäischen Mächte. Von einem supranationalen Bündnis oder gar einem Universalstaat ist keine Rede. Die Hoffnung auf einen europäischen Bund bleibt aber lebendig. Im August 1849 verleiht der französische Dichter Victor Hugo diesem Wunsch Ausdruck. Auf einem Friedenskongress in Paris wendet er sich an die Herrscher der Großmächte und gibt eine kühne Prognose ab.
Sie werden noch viele Streitfälle zu schlichten und Proteste zu behandeln haben. Aber wissen Sie, womit Sie die Soldaten, Kanonen und Schwerter ersetzen werden? Mit einem Holzkästchen, das Sie Wahlurne nennen werden.
Doch auch dies bleibt vorerst eine Utopie. Europa definiert sich weiter über seine Konflikte und die verheerendsten Kriege seiner Historie stehen dem Kontinent noch bevor. Erst auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs wird Europa die politische Integration als Mittel zur Friedenssicherung ernsthaft ins Auge fassen.
Vor 70 Jahren sprach sich Winston Churchill für die Vereinigten Staaten von Europa aus. Peter Sawicki war das über die Ideengeschichte der europäischen Einigung. Damit geht Sein und Streit für heute zu Ende und natürlich stellen wir Sie wie immer am Ende hier nochmal die
drei Fragen.
Und die gehen heute an die Autorin und Moderatorin Thea Dorn.
Was können wir wissen?
Interessant ist ja eher, was wir alles nicht wissen und wie wir damit umgehen. Ob wir die Bereiche, in denen wir kein Wissen haben, sondern nur Vermutungen eben für den grellen Bereich der Spekulation halten. Oder ob wir zum Beispiel sowas, das interessiert mich als Schriftstellerin sehr, ob es sowas wie ein intuitives Wissen gibt.
Was sollen wir tun?
Wir sollen Dinge tun, die uns nicht selber zu Tode langweilen. Und wir sollen auch Dinge tun, die uns nicht selber sinnlos zu Tode hetzen. Dieses ganze Burnout-Thema macht mich immer sehr nervös, weil ich glaube daran, dass es im Leben schon darum geht, nicht sich zu schonen, sondern sich zu verausgaben. Ich liebe Leute, die an beiden Seiten brennen. Aber offensichtlich verwenden viele von unseren Zeitgenossen zu viel Energie auf Dinge, die weder ihnen noch letztlich auch der Welt was bringen. Und dann liegen sie plötzlich da und haben einen Burnout.
Worüber sollen wir streiten?
Wir sollen über die großen Fragen unserer Zeit streiten. Die Fragen, die uns ja auch durch das Weltgeschehen permanent an die Tagesordnung gelegt werden. Wie ist das mit dem, was wir im Augenblick hier erleben? Sind Islam und abendländische Welt tatsächlich problemlos kompatibel, wie das der Konsens ja der Öffentlichkeit seit einer Weile geworden ist? Oder genauer hinzuschauen, gibt es nicht vielleicht doch komplexe Spannungsverhältnisse? Und wir haben uns was vorgemacht, als wir glaubten, dass es so einfach miteinander zu versöhnen ist. Die gesamte Frage, glauben wir als Menschheit wirklich daran, dass es beständig mit uns bergauf geht? Oder sind wir eher der Meinung, dass auch an weiten Strecken radikale Verfallserscheinungen stattfinden in unserem westlichen Kulturkreis? Das sind alles Fragen, über die ich mich gerne streite, auch mit anderen.
Antworten auf drei große Fragen von Thea Dorn in Sein und Streit im Deutschlandradio Kultur. Hier geht's gleich weiter mit dem Magazin Religionen. Ein Thema heute unter anderem gegen Armut und Ausgrenzung für versöhnendes Erinnern an die Reformation. Der Berliner Erzbischof Heiner Koch im Gespräch. Ich bin Christian Möller. Vielen Dank fürs Zuhören. Das hier ist Julie Delpy mit Unhappy. Machen Sie's gut, schönen Sonntag noch und herzliche Grüße an alle. Heute mit Christian Möller. Herzlich willkommen zu Sein und Streit. Oder ich könnte auch sagen:
Bonjour tout le monde.
Mae lacmia.
Shalom. Hola y saludos a todos. Salvete qui cumque estis. Bonam erga vos voluntatem habemus, et pacem per astra ferimus. Shalom.
Hartelijke groeten aan iedereen.
Herzliche Grüße an alle.
Ein kurzer Ausschnitt aus der Schallplatte, die 1977 den Voyager-Raumsonden mit auf den Weg ins All gegeben wurde, als Botschaft der Menschheit an möglicherweise zu entdeckende Außerirdische. Unsere Faszination für das Weltall, für die Entdeckung unbekannter Planeten und deren etwaige Bewohner wird uns beschäftigen hier im Philosophie-Magazin in Deutschlandradio Kultur. Und auch was die Kommunikation mit denen angeht, können wir vielleicht weiterhelfen. Naja, vielleicht doch nicht ganz. Aber wir reden über etwas, worüber sich auch die Leute Gedanken gemacht haben, die in den 70er Jahren die Bild- und Tonbotschaften für die Aliens zusammengestellt haben. Über die Sprache der Zeichen. Was sind Zeichen und wie interpretiert man die? Darüber denken Philosophen schon seit der Antike nach und ich rede darüber gleich mit dem Autor Christian Schön, der ein Buch zum Thema geschrieben hat. Erstmal reden jetzt allerdings unsere jungen Philosophen.
Kleine Leute, große Fragen.
Und diese Woche haben wir Kinder gefragt, kann man im Schlaf denken?
Ich denke, man kann im Schlaf denken, weil wenn man träumt, denkt man ja auch an Sachen.
Wenn man träumt, dann ist es ja auch so ein bisschen wie denken.
Und wenn man sich irgendwie stößt, so, dann tut es ja auch weh im Traum. Oder man denkt gerade davon oder träumt gerade davon, was man gerade erlebt hat, doof ist oder so.
Bei Fieberträumen habe ich immer den gleichen Traum irgendwie, dass Sachen auf mich zukommen und größer werden.
Ich glaube, man kann nicht im Schlaf denken, weil ich glaube, wenn man träumt, dann stellt man sich das irgendwie nur so vor.
Weil wenn man jetzt eine Klassenarbeit zurückbekommen hat oder so und dann sieht man irgendwie 1000 Blätter mit 6 drauf oder sowas, oder man sieht Blätter mit 1 drauf, wenn man gut war. Ich würde sagen, also dass man schon denkt, aber auch nicht richtig.
Naja, schon, weil es ist halt so, dass du träumst und manche Erlebnisse wiederholen sich und die hat das Gehirn bestimmt abgespeichert, deswegen denkt man.
Kann man im Schlaf denken? Antworten waren das von Cassandra, Mara, Hanko, Walid, Yannick, Lorenz, Ludwig, Levin und Bruno, zwischen 8 und 11 Jahre alt, aus dem Lebenskundekurs der Thomas-Mann-Grundschule in Berlin.
Captain's Log, Stardate 1513.1. Our position, orbiting planet M113. On board the Enterprise, Mr. Spock, temporarily in command. On the planet, the ruins of an ancient and long dead civilization.
So ging vor 50 Jahren alles los. Im September 1966 lief die allererste Episode von Star Trek. Und nur wenige Tage später in der ARD die erste Folge von Raumpatrouille Orion. Zwei legendäre Science-Fiction-Serien, die von unserer Faszination für das Weltall und für die Entdeckung außerirdischen Lebens zeugen. Woher kommt diese Faszination? Darüber denkt David Lauer nach in unserem philosophischen Wochenkommentar.
Achtung, Achtung! Dies ist eine Botschaft vom Planeten Erde. Ich grüße euch, Fremdlinge. Entschuldigung, ich konnte der Versuchung nicht widerstehen. Wer kann denn wissen, von wem die Radiowellen dieser Sendung so alles aufgefangen werden? Und gehört nicht der Erstkontakt mit einer außerirdischen Intelligenz zu den letzten genuin utopischen Träumen, die sich die Menschheit zu Beginn dieses 21. Jahrhunderts noch gestattet? Davon zeugen der Erfolg der Romane von Stanislaw Lem und Arthur C. Clarke, der Kinoblockbuster von Spielberg bis Emmerich und nicht zuletzt legendärer Fernsehserien wie Star Trek und Raumschiff Orion, deren 50. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern. Hinzu kommt, dass die fortgeschrittene Messtechnik in den letzten Jahren die Entdeckung von immer mehr erdähnlichen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems ermöglicht hat. Zuletzt, vor wenigen Wochen, die von Proxima Centauri b in nur gut 4 Lichtjahren Entfernung. Realer Fortschritt und utopische Fantasie befeuern die Suche nach außerirdischem intelligenten Leben in bisher ungekannter Weise. Mit 100 Millionen Dollar privater Förderung sucht die, unter anderem von Stephen Hawking unterstützte Breakthrough-Initiative, nach Signalen außerirdischer Intelligenz. Zugleich hat sie einen Wettbewerb ausgeschrieben für die Komposition einer Botschaft, die wir unsererseits ins All schicken können. Es wäre nicht die erste. Die bekannteste von ihnen ist die legendäre vergoldete Schallplatte, die sich an Bord der 1977 gestarteten Voyager-Sonden befindet, die inzwischen als erste und einzige menschliche Artefakte das Sonnensystem verlassen haben. Man kann sich die Schallplatte im Netz anhören. Sie enthält Bilder, Töne und Musik von der Erde, Grüße in 55 Sprachen und eine Botschaft des damaligen Generalsekretärs der Vereinten Nationen. Es ist tröstlich zu wissen, dass die Menschheit im interstellaren Raum nun von Kurt Waldheim repräsentiert wird. Eine deutsche Botschaft ist übrigens auch auf der Platte. Sie lautet: Herzliche Grüße an alle. Darüber kann man lange nachdenken. Nicht zuletzt stellt sich die Frage, was hätten wir einer außerirdischen Intelligenz eigentlich mitzuteilen? Zunächst doch nur eins: Wir sind hier. Aber wer sind wir? Das ist der eigentliche, der einzige Inhalt der Botschaft. Bei der Voyager-Mission war ein ganzes Team unter der Leitung des genialen Astrophysikers Carl Sagan damit befasst, diese Frage möglichst allgemeingültig zu beantworten. Mit 40 Jahren Abstand freilich lässt sich nicht übersehen, wie sehr die Botschaft ihrer Zeit verhaftet war. Die dargestellten Menschen sind beinahe ausschließlich weiß, der Mann steht vorn und grüßt, die Frau steht reglos dahinter und die Musikauswahl eurozentrisch zu nennen, wäre noch freundlich ausgedrückt. Immerhin ist Chuck Berry drauf. Aber was würden wir heute schicken? Wie würden wir uns darstellen? Das ist die eigentlich spannende philosophische Frage hinter Aufrufen wie dem der Breakthrough-Initiative. Es geht um die Frage, wer wir sind. Dazu brauchen wir die Aliens als Kontrastfolie. Kant hat das gewusst. In seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht von 1798 schreibt er über die Gattung Mensch: Der oberste Gattungsbegriff mag der eines irdischen vernünftigen Wesens sein, so werden wir doch keinen Charakter desselben nennen können, weil wir von vernünftigen nicht-irdischen Wesen keine Kenntnis haben. Es scheint also, das Problem, den Charakter der Menschengattung anzugeben, sei schlechterdings unauflöslich, weil die Auflösung durch Vergleichung zweier Spezies vernünftiger Wesen durch Erfahrung angestellt sein müsste, welche die letztere uns nicht darbietet. Die Erfahrung nicht, aber zum Glück die Science Fiction. Wenn also, liebe Bewohner von Proxima Centauri B, demnächst eine wunderliche Botschaft vom Planeten Erde bei euch landet, zerbrecht euch nicht zu sehr den Kopf. Wir reden eigentlich mit uns selbst. Herzliche Grüße an alle.
Was Immanuel Kant mit Captain Kirk verbindet. David Lauer war das über unsere Faszination für außerirdisches Leben im philosophischen Wochenkommentar in Sein und Streit.
Deutschlandradio Kultur. Wurfsendung.
Kennt man das noch?
You have to be a certain number of years old to remember this. Or maybe not. Maybe it's still done.
Ein Kamm? Etwas Butterbrotpapier?
And hum. Du, 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 du. Making music.
5, 6 Freunde.
You get 5 or 6 friends together, you could make an orchestra.
Fertig das Orchester.
You could also drive most adults crazy.
Treibt die Erwachsenen in den Wahnsinn. Macht die Erwachsenen verrückt.
Meine Oma wohnt hier im Wald. Heute wird sie 100 Jahre alt, Rokidigu.
Wer bist denn du?
Ich bin der Wolf, heiße Isegrim.
Das klingt laut Brüder Grimm sehr schlimm.
Ich bitte um eine Spende. Ich bin nämlich am Ende. Etwas Kuchen.
Gib mir Wein.
Finger weg, du blödes Schwein.
Kaspar, hast du mich gerufen?
Ich stehe schon auf deinen Stufen.
Das Schwein nehme ich dir übel.
Ich bringe Wurst mit Zwiebel. Und diesen süßen Hund.
Ich hoffe, er ist gesund.
Ich lecke der Oma die Füße.
Was ich als Oma sehr begrüße.
Unser Thema in Sein und Streit heute ist eine Sache, mit der wir alle jeden Tag zu tun haben, auch wenn wir noch keine Botschaften an Außerirdische abgesetzt haben. Ob wir nun Zeitung lesen, Verkehrsschilder beachten, Fußspuren im Sand verfolgen oder eine Rose für ein Symbol für die Liebe halten. Es geht um die Sprache der Zeichen, die die Philosophen schon seit langem beschäftigt und für die es eine eigene wissenschaftliche Disziplin gibt. Die Semiotik oder Semiologie, sprich die Zeichenlehre. Darüber spreche ich jetzt mit Christian Schön. Er hat ein Buch über die Sprache der Zeichen geschrieben, so der Titel. Herr Schön, der berühmteste Semiotiker ist vermutlich Umberto Eco. Den kennen die meisten Leute als Autor von Romanen wie Der Name der Rose. Er hat aber auch über Zeichentheorie geforscht, hatte sogar eine Professur dafür. Und er hat gesagt, ein Zeichen ist alles, womit man lügen kann. Wie ist das denn gemeint?
Ja, Zeichen verweisen in der Regel auf etwas, was abwesend ist. Das heißt, wenn ich die Sprache gebrauche oder ein Bild von etwas habe, ist ein Zeichen immer in einem Zusammenhang, das auf etwas verweist, was nicht direkt greifbar ist.
Ja.
Und dieser Verweisungszusammenhang kann natürlich dazu gebraucht werden, zu lügen, indem ich auf etwas verweise, was es tatsächlich auch gar nicht gibt. Das ist was die Zeichen generell kennzeichnet.
Das ist also insgesamt eine rutschige Angelegenheit, könnte man sagen, ja?
Ja, Zeichen sind insofern ein schwieriger Gegenstand, als dass Zeichen immer deutungsoffen sind. Das heißt, es gibt kein Zeichen, was eine eindeutig für immer festgeschriebene Bedeutung hat, sondern Zeichen beruhen auf einer Konvention von Sprechern, von einer bestimmten Kultur, die sich darauf geeinigt hat, dass ein bestimmtes Zeichen eine bestimmte Bedeutung hat.
Ich gehe zum Beispiel die Straße runter und ich sehe das Stoppschild rot und achteckig mit Signalfarbe und es steht sogar das Wort in der Mitte drin. Ist das denn auch ein bedeutungsoffenes Zeichen? Das kommt mir jetzt erstmal nicht so vor. Wäre vielleicht auch nicht sonderlich günstig, wenn ich immer erstmal überlegen muss.
Na gut, die Straßenverkehrsordnung ist natürlich insofern ein ganz besonderes Gebiet, wo wir mit Zeichen zu tun haben, weil es hier sowas wie eine Zeichenpolizei gibt. Also die Regeln werden hier sehr streng ausgelegt, wie wir mit Zeichen umgehen müssen in diesem Fall. Und es wird geahndet, wenn wir uns nicht an die Bedeutung der Zeichen halten. In der Sprache ist das anders. Es gibt keine Sprachpolizei, die kommt und mich verurteilt, wenn ich ein Wort in gewisser Weise falsch gebrauche. Allerdings gibt es auch dort bestimmte Bereiche, wie im Bereich der Gesetze, wo es bestimmte Ahndungen gibt für falschen Zeichengebrauch.
Also Sprache besteht aus Zeichen. Verkehrszeichen sind logischerweise, wie das Wort schon sagt, auch Zeichen. Was ist denn allgemein unter einem Zeichen zu verstehen? Vielleicht finden wir, wenn wir die Straße entlang gehen, ja auch noch andere Beispiele und nicht nur dieses eindeutige Stopp.
Also Zeichen ist tatsächlich ein Begriff, der selbst insofern schwer zu definieren ist, weil sehr viele verschiedene Gegenstände ein Zeichen werden können. Also wir können selbst die Spuren im Sand oder im Schnee als Zeichen deuten. Und es ist insofern, müsste der Zeichenbegriff, wenn man ihn definieren wollte, sehr weit gefasst sein, um ein Sprachzeichen, ein Bild als Zeichen und ein natürliches Zeichen zu umfassen. Und deswegen wird man sehr viele verschiedene Definitionen bekommen.
Wenn ich die Straße weiter runtergehe, sehe ich vielleicht Tannen in einem Vorgarten und denke an Weihnachten. Dann wären die Tannen auch wieder ein Zeichen.
Ja, ja, es gibt eben auch sehr starke Zeichen wie Symbole, die wir mit ganz bestimmten Ereignissen und Bedeutungen verknüpfen. Das kann sowohl eben auf zwei verschiedene Weisen passieren. Das kann auch eine individuelle Bedeutung haben. Also für jemand, der mit der Natur sehr viel verknüpft, dem wird eine grüne Tanne vielleicht sogar noch was anderes bedeuten und ein persönliches Zeichen sein.
Oder wenn ich Rauch aus dem Garten hinter den Tannen aufsteigen sehe, da sagt man ja auch, wo Rauch ist, ist Feuer. Das heißt, der Rauch ist quasi so ein natürliches Zeichen, was, glaube ich, auch für die Semiotiker eine ziemlich große Rolle so als Beispiel spielt.
Ja, der Rauch ist insofern ein sehr markantes Beispiel, weil es im Lauf der Semiotik nicht immer ganz eindeutig war, was Zeichen sind. Lange Zeit wurde nur davon ausgegangen, dass Menschen einen Umgang mit Zeichen pflegen. Und erst im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde dann quasi der Zeichenbegriff auch immer mehr erweitert, sodass auch natürliche Phänomene als zeichenhaft beschrieben wurden. Und der Rauch ist insofern ein ganz, ganz wichtiges Beispiel, weil man kennt es ja zum Beispiel, dass Rauch eingesetzt wurde von Indianerstämmen, um über große Distanzen verschlüsselte Botschaften zu übermitteln, indem sie halt den Rauch bestimmte Formen gegeben haben. Aber auch, wie Sie sagen, der Rauch selber ist für mich ein überlebenswichtiges Zeichen, dass ich die Bedeutung erkennen kann, weil wenn ich nicht verstehe, dass an dieser Stelle vielleicht Feuer ist, dann könnte ich mich in Lebensgefahr begeben. Insofern ist es wichtig, auch diese natürlichen Zeichen, die Bedeutung zu verstehen.
Ich habe auch gelesen, ich glaube, Augustinus sagt, das steht in Ihrem Buch, etwas steht für etwas anderes. Das ist so laut seiner Definition die Grundstruktur des Zeichens. Das heißt, der Rauch ist das Zeichen und das Feuer ist dasjenige, auf das der Rauch dann verweist. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, mit der Erweiterung, dass man dieses Modell, dieses zweigliedrige Modell, das eine Sache auf eine andere Sache verweist, noch erweitern kann. Und zwar gibt es auch schon sehr früh bei Aristoteles die Vorstellung, dass die Zeichen in uns eine Art Vorstellungsbild aufrufen. Das heißt, wir sehen den Rauch und verbinden damit eine bestimmte Bedeutung, nämlich dass der Rauch auch auf das Feuer verweist. Und diese Vorstellung ist nicht nur im Zeichen selbst begriffen, sondern in der Vorstellung des Menschen. Bei Aristoteles sind es die Gefühle und die Emotionen, die quasi ein Zeichen in der Vorstellung wecken.
Ich könnte jetzt von einer Wanderung kommen und sehe den Rauch und denke, meine Freunde, die vorausgegangen sind, haben schon mit dem Grillen angefangen. Gleich wird es ein leckeres Würstchen geben. Das wäre dann so ein Zeichen, was wiederum nochmal auf ein anderes Zeichen verweist, oder?
Ja, das kann man so sagen, genau.
Was können denn alles Zeichen sein? Also Ihr Buch umfasst da ja eine riesige Reihe von Beispielen. Jetzt waren wir schon in der Natur, wir waren bei den Verkehrszeichen, aber Kleidung, kann Mode auch zum Zeichen werden?
Ja, ist ein sehr wichtiges Beispiel. Insofern, als dass Mode etwas ist, wo man davon ausgehen könnte, das ist was wir einfach nur zum Schutz tragen, um uns vor Kälte zu schützen. Allerdings ist die Bedeutung von Kleidung sehr viel vielschichtiger, als das rein über die Funktion des Schutzes hinausgeht. Man sieht es auch immer wieder in aktuellen Debatten über bestimmte Kleidungsstücke wie die Burka, dass es eben eine sehr weitreichende und tiefe Bedeutung haben kann, ein Kleidungsstück, was eben sehr ins Politische hinübergeht.
Man kann das als ein Zeichen von Unterdrückung begreifen oder auch einfach als ein Zeichen von Identifikation mit einer Kultur oder Religion.
Richtig. Genau, da zeigt sich wieder, dass die Bedeutung der Zeichen auch sehr stark von demjenigen abhängt, der sie deutet. Deswegen wurde dann auch dieser Zeichenbegriff, diese grundlegende Struktur, dass eine Sache auf eine andere verweist, erweitert oder umbenannt, dass der Verweisungszusammenhang komplexer ist und eben von dem Interpretanten des Zeichens auch abhängig ist. Das heißt, je nachdem, wer das Zeichen sieht und interpretiert oder liest, für den wird es eine andere Bedeutung haben. Und die Bedeutungen können sehr, sehr eng sein, sodass wir, wie beim Stoppschild gesehen, eine sehr eindeutige Zuschreibung von Bedeutung haben. Und es kann eine sehr weite Zuschreibung geben oder einen sehr großen Bedeutungsraum, der hinter dem Zeichen steckt.
Kann man sagen, dass so etwas wie Zeichentheorie oder das Bedürfnis nach so einer Lehre von den Zeichen, nach der Semiotik vielleicht auch immer in so Situationen aufkommt? Wir haben das gerade schon so gestreift mit dem Kopftuch. Es gibt Symbole, es gibt Zeichen, die sind unbekannt, man weiß sie nicht so richtig zu deuten und es gibt plötzlich sehr viele davon und es ist so eine Art Krisensymptom, dass man dann hingeht und sagt, jetzt brauchen wir aber mal eine Wissenschaft von den Zeichen, damit wir das ein bisschen festzurren können. Die 60er Jahre waren ja auch so eine Hochzeit der Semiologie. Theoretiker wie Roland Barthes denke ich zum Beispiel dran. Und das war ja auch die Zeit, wo plötzlich in der Popkultur sehr viel Neues passiert ist, wo man vielleicht gar nicht wusste, wie geht man jetzt mit diesen neuen Zeichenprozessen um? Sind wir heute vielleicht in einer ähnlichen Zeit?
Ich würde vielleicht nicht unbedingt eine direkte Abhängigkeit daraus machen, aber es ist auf jeden Fall auffallend, dass wir in bestimmten Zeiten tatsächlich einen sehr bewussten Umgang oder das Reflektieren über Zeichen feststellen. Ob das immer Krisenzeiten sind, wage ich einfach mal zu bezweifeln. Aber es sind auf jeden Fall Zeiten, in denen bestimmte Fragen da sind. Im Moment erleben wir eine Situation, in der wahnsinnig viele Zeichen produziert werden. Also wir haben eine Textflut, eine Bildflut, sodass es natürlich wichtig ist, zu verstehen, was das einzelne Zeichen bedeutet, auch für mich bedeutet oder allgemein für eine Gemeinschaft bedeutet, für eine Kultur bedeutet. Und insofern ist es wichtig, diese Fragen zu stellen.
Jetzt haben wir das mit dem Beispiel des Kopftuchs gerade schon kurz gestreift, als ein neues Zeichen, was in die Gesellschaft hineinkommt und plötzlich eine Rolle spielt und man weiß noch nicht so richtig, wie es zu deuten ist. Könnte man sagen, dass dieses Reden über Zeichen und auch das Aufkommen, so die Konjunktur von so Zeichentheorien vielleicht so eine Art von Krisensymptomatik ist? Also es gerät etwas durcheinander, man ist sich nicht so richtig sicher, wie geht man damit um und braucht jetzt eine Theorie, um das Ganze so ein bisschen festzuzurren. Ich denke jetzt zum Beispiel an die 60er Jahre, was ja schon mal im 20. Jahrhundert so eine Hochzeit der Semiotik war, mit Theoretikern wie Roland Barthes zum Beispiel in Frankreich, der unter anderem dann Autos wie den Citroën als ein Zeichen gedeutet hat. Also plötzlich kommt die Popkultur mit ganz neuen Zeichen und man muss erstmal schauen, wie geht man damit um? Ist das so der Grund, dass man plötzlich sehr viel über Semiotik und Zeichen spricht?
Es sind auf jeden Fall die Momente, die für Irritation sorgen und die uns bewusst machen, dass wir mit Zeichen konfrontiert sind, die deutungsbedürftig sind. In vielen Situationen im Alltag ist uns nicht bewusst, dass wir mit Zeichen umgehen und wie sie zu deuten sind, weil wir es sehr gewohnt sind, wir haben es gelernt und das so weit inkorporiert, dass es keine Frage und keine Reibungsfläche gibt. Diese Momente der Irritation wiederum sind aber genau die, die uns ins Bewusstsein rufen, dass eben Zeichen eine bestimmte Deutung bedürfen, um sie zu verstehen. Und das sind genau die Momente, wo wir auch eben die Sprache der Zeichen brauchen und die uns dabei hilft, dann die Zeichen zu deuten und in unser Weltbild zu integrieren.
Sie sind bei Sein und Streit, dem Philosophie-Magazin im Deutschlandradio Kultur. Und ich unterhalte mich mit dem Autor Christian Schön über die Sprache der Zeichen. Was ist das überhaupt, ein Zeichen? Wir haben uns dem eben schon ein bisschen genähert, haben auch schon ein paar Beispiele aus der Gegenwart gestreift dabei. Und ich möchte jetzt noch auf ein Beispiel kommen, Herr Schön, was mich in Ihrem Buch auch besonders beeindruckt hat. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, das Zeichen ist interpretationsbedürftig. Es muss immer jemand lesen. Das heißt, wenn ich mit einem Zeichen arbeite, muss ich auch irgendwie darauf abzielen, dass ich mir vorstelle, okay, wer wird denn jetzt derjenige sein, der es interpretiert? Und da gibt es das Beispiel, ich glaube, das nennt sich Atomsemiotik oder man könnte das zumindest so nennen. Also wir müssen spätere Generationen in, weiß ich nicht, wie viel Tausenden von Jahren, wie die Halbwertszeiten so sind, darauf aufmerksam machen mit Zeichen, wo denn der Atommüll lagert. Ne?
Ja, die Halbwertszeit des Atommülls ist eben sehr viel länger als die Halbwertszeit von Bedeutungen von Zeichen. Und das ist ein semiotisches Problem, weil wir stehen vor der Herausforderung, dass wir Atommüll an einer bestimmten Stelle lagern. Und da von Atommüll eine gewisse Gefahr ausgeht, müssen wir diese Stelle kennzeichnen. Das geschieht mit Zeichen. Und diese Zeichen müssen so gestaltet sein, dass Generationen in Tausenden von Jahren immer noch dazu in der Lage sind, zu verstehen, was diese Zeichen bezeichnen. Eben, dass es diesen Ort gibt, was dort gelagert wird, warum es dort gelagert wird, dass es gefährlich ist. Und dass man diesen Ort am besten nicht betritt. Und
das also ist, das darf auch kein sonderlich interpretationsbedürftiges Zeichen sein. Ne?
Richtig, es muss ein sehr, also es kann auch in keiner Sprache in Anführungszeichen verfasst sein, die wir heute sprechen, weil eben diese Sprachen eine sehr kurze Halbwertszeit haben. Das sieht man am Beispiel der Hieroglyphen auf den Pyramiden in Ägypten. Wir haben mehrere hundert Jahre gebraucht, um zu entziffern, was die Hieroglyphen bedeuten, weil dieses Wissen verloren gegangen ist. Und insofern müssten es Zeichen sein, die sehr leicht zu verstehen sind und eben nicht durch andere Zeichen wiederum erklärt werden müssen. Und das ist eine sehr große Herausforderung, an der Semiotiker zum Beispiel arbeiten.
Und da denkt der Semiotiker dann sofort natürlich an die Biene, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Na, die Biene hat insofern hier eine gewisse Bedeutung, weil die Zeichen, die wir im Moment dafür benutzen, um auf atomare Strahlung hinzuweisen, gelb und schwarz sind. Genauso weist die Biene oder die Wespe auf eine gewisse Gefahr hin, nämlich dass sie stechen kann. Und die Signalfarben gelb und schwarz sind zwei oder eine Kombination, die in der Natur vorkommt und tatsächlich über viele Gattungen hinweg Gefahr symbolisieren kann. Das kann man auch daran sehen, dass es andere Tiere gibt, die sich das zunutze machen und dieses Zeichen ebenfalls benutzen, um sich zu tarnen. Man spricht da von Mimikry. Es gibt zum Beispiel die Schwebefliege, die ebenfalls gelb und schwarz gemustert ist, aber gar nicht stechen kann. Die Frage ist aber dennoch, ob wir uns auf die Farben der Natur verlassen können, ob nach wie vor auch in vielen Generationen die Signalfarbe oder diese Kombination von Signalfarben als Zeichen von Gefahr verstanden wird, weil wir auch in der Natur beobachten können, dass Zeichen kodiert sind. Also dass eine bestimmte Bedeutung sich auch verändern kann. Es gibt zum Beispiel auch andere Farbkombinationen, die auf Gefahr hindeuten im Naturreich. Zum Beispiel die Farben Rot und Schwarz als Kombination. Gilt auch als etwas, was...
Nicht eher Rot und Weiß wie beim Fliegenpilz?
Es gibt Rot und Weiß, gibt es auch.
Ja. Weil da wären wir ja dann quasi auch beim Stoppschild, oder?
Richtig.
Wo wir am Anfang schon waren.
Richtig, auch das Stoppschild und die Verkehrsschilder nutzen diese Effekte, um auf eine Gefahr hinzuweisen.
Also das heißt, man glaubt dann, wenn man die Bienen- oder Naturgefahrfarben nimmt, dann ist man quasi so auf der sichereren Seite, als wenn man sich jetzt einfach irgendetwas dafür ausdenken würde. So kommt mir das ein bisschen vor. Also man weiß zwar, die ganze Sache ist eigentlich kulturabhängig und das eine Zeichen kann in der einen Kultur das und in der anderen vielleicht was ganz anderes bedeuten, aber im Zweifel setzt man dann da doch auf die Natur.
Das ist insofern richtig, als dass es bestimmte Zeichen gibt, die leichter zu dekodieren sind als andere Zeichen. Wenn wir von hochkodierten Zeichen sprechen, wie zum Beispiel die menschliche Sprache, dann ist ein gewisses Wissen erforderlich, um zu verstehen, was Zeichen bedeuten.
Ja.
Andere Zeichen sind einfacher zu deuten, wie die Spuren im Sand, die eine gewisse Ähnlichkeit zu dem aufweisen, was sie bezeichnen. Das heißt, an dem Abdruck einer Fußspur kann ich eindeutig ableiten, welches Tier sie hinterlassen hat, weil es quasi einen Negativabdruck von dem Tier selbst gibt.
Ja.
Bei anderen Zeichen ist die Konventionalisierung sehr viel stärker ausgeprägt. Diese Hoffnung, die sich damit verbindet, dass die Natur der Lieferant von eindeutig identifizierbaren Zeichen ist, ist allerdings trügerisch. Wenn wir nämlich von einer abbildlichen Ähnlichkeit ausgehen oder von einer Art natürlichen Wirkung und Bedeutung, müssen wir immer öfter auch feststellen, wenn man es genau anschaut, dass es auch hier eine bestimmte Bedeutungsvorgang gibt, der fehleranfällig ist.
Konventionalisierte Zeichen, das sind welche, die dann häufiger in der Kultur als in der Natur vielleicht vorkommen. Mir fallen da in letzter Zeit vor allen Dingen diese kleinen gelben Gesichter auf, die auf meinem Handy auftauchen. Emojis heißen die ja. Also diese Zeichen, die angefangen haben mit dem grinsenden Gesicht, mit dem traurigen Gesicht. Und inzwischen gibt es, ich weiß nicht, wie viele hunderte international standardisierte Zeichen, mit denen Leute ihre Kommunikation über Sprachgrenzen hinweg vereinfachen wollen. Aber so ganz eindeutig sind die ja auch nicht, oder?
Ja, mit den Emojis hat sich auch eine gewisse Hoffnung verbunden, die es vor über 100 Jahren auch schon mal gab, mit der Kunstsprache Esperanto, wo man auch versucht hat, eine Sprache zu konzipieren, die möglichst von allen Erdenbewohnern gleichermaßen verstanden wird. Mit den Emojis hat sich eben auch diese Hoffnung verbunden, dass jeder dazu imstande ist, sofort zu verstehen, was gemeint ist. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass je mehr Emojis auf den Markt kamen, desto schwieriger wurde es, genau zu identifizieren, was gemeint ist. Auch Emojis, die bildhafte Zeichen sind, haben eine gewisse Deutungsoffenheit, die sie mit sich bringen.
Das denke ich nämlich auch immer. Da weiß ich jetzt nicht, ob dieses Gesicht da gerade Tränen lacht oder ob jemand weint. Also man kommt da schon so ein bisschen ins Grübeln vor seinem Smartphone, ne?
Ja. Und was das Ganze noch verkompliziert, ist, dass Hersteller auch ein gewisses Interesse daran haben, ihren eigenen Kosmos von Emojis zu kreieren. Das heißt, wenn ich von dem Gerät eines bestimmten Herstellers zu dem Gerät eines anderen Herstellers ein Emoji schicke, kann es sein, dass es auf dem anderen Gerät ganz anders dargestellt wird, was nochmal eine zusätzliche Deutungsschwierigkeit bedeutet, weil ja, es noch keine wirkliche Konvention gibt, die tatsächlich auf allen Geräten gleichermaßen gilt. Wir haben in diesem Fall eben nicht standardisierte Zeichen, wie sie durch das Alphabet, was einen sehr hohen Standardisierungsgrad aufweist, haben, sondern wir sind im Moment noch in einer Phase, wo es so eine Art wilden Westen gibt. Also jeder macht da gerade noch so, was er will. Und auch die Konventionen bilden sich erst jetzt gerade aus. Das heißt, auch wenn ich zum Beispiel eine Sprachnachricht verfasse, ohne ein Emoji hinten dran zu setzen, wird es als unhöflich gewertet.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Da brauchen wir jetzt dann wahrscheinlich die neuen Semiotiker der Emojis für diese Situation, ne?
Das ist so die Frage, ob die Semiotiker selbst hier die Lösung darstellen. Ich glaube nicht, dass das was ist, was von außen kommen kann. Die Semiotiker sind sicher diejenigen, die versuchen, das zu analysieren, aber das sind vielleicht nicht unbedingt diejenigen, die den Impuls geben, um die Emojis richtig zu gestalten. Ich glaube nicht, dass das möglich ist.
Wir sind in der Wild-West-Situation der Zeichen, haben Sie gerade schon gesagt, wo jeder im Grunde noch das damit anstellen kann, wonach ihm so der Sinn steht. Dazu fällt mir ein anderes Phänomen ein, auch aus der Netzkultur, und das sind die sogenannten Meme. Das ist ja so ein Verfahren, wo man dann bestimmte standardisierte Fotos wie von einem Hund hat, der irgendwie keck über die Schulter guckt und dabei so ein bisschen grinst, und dann schreibt man irgendwie verschiedene Schriftzüge da drauf, und es ist ein unglaublicher Sport, Bilder mit Texten zu kombinieren, und das sind dann ja so kombinierte Zeichen. Ist da der Semiotiker denn auch zuständig?
Das ist er, und das ist auch nicht unbedingt ein Phänomen, was wir jetzt nur aus der Netzkultur kennen, sondern das ist ein sehr altes Phänomen. Es gab in der Barockzeit eine Blüte der Embleme, die ganz ähnlich funktioniert haben. Wir hatten hochsymbolische Bilder, die nur verständlich waren, wenn sie in Zusammenhang mit sprachlichen Erklärungen verstanden wurden. Oft richteten sich diese Embleme nur an kleine Deutungsgemeinschaften, die dazu in der Lage waren, die Embleme in ihrem vollen Umfang zu deuten.
So wie heute die Nerds im Netz.
Richtig.
Wir haben jetzt festgestellt, dass die Welt im Ganzen lesbar ist. Das ist auch der Titel des Buches eines wichtigen Philosophen in dem Zusammenhang, Hans Blumenberg, Die Lesbarkeit der Welt, über die hat er geschrieben. Ich frage mich dabei ja immer, also wenn denn jetzt die Tanne, haben wir festgestellt, ist ein Symbol, ja, für Weihnachten eventuell. Das Stoppschild ist ein Zeichen. Der Rauch verweist aufs Feuer. Das Emoji, da muss ich rumrätseln. Weint der jetzt? Lacht der jetzt? Ist das Bierglas? Soll das bedeuten, dass ich nicht so viel trinken soll oder dass mich jemand irgendwie auf ein Getränk einlädt und so weiter? Wird das nicht irgendwann auch einfach mal zu viel mit den Zeichen?
Ja, was Blumenberg ganz wichtig war, ist, dass der Mensch muss im Zentrum dessen stehen, was er mit den Zeichen machen kann. Das heißt, die Zeichen sind dazu da, sich ein Bild von der Welt zu machen, sich selbst in der Welt zu verorten. Und insofern ist es für uns Menschen sehr wichtig, die Bedeutung der Zeichen zu kennen. Im Moment erleben wir eine Situation, in der die Zeichen in einer unglaublichen Vielfalt und Fülle da sind, dass es immer schwieriger wird, die Zeichen dazu zu nutzen, sich in der Welt zu orientieren und sich selber in der Welt zu verorten. Umso wichtiger ist es, in dieser Zeit sich mit der Sprache der Zeichen auseinanderzusetzen und sich zu fragen, wie wird Bedeutung mit Zeichen konstruiert?
Mit dem Autor Christian Schön habe ich mich unterhalten in Sein und Streit über die Sprache der Zeichen und die Wissenschaft der Semiologie. Vielen Dank, Herr Schön.
Sehr gerne, ich danke.
Und wenn Sie sich in das Thema noch weiter vertiefen wollen, ein Buch von Christian Schön dazu ist vor wenigen Tagen erschienen. Es heißt Die Sprache der Zeichen, erscheint im Verlag J.B. Metzler, hat 160 Seiten und kostet 24,95 €. Und unser Gespräch, das können Sie auch noch mal nachhören im Netz auf deutschlandradiokultur.de. Die Vereinigten Staaten von Europa. Seien wir ehrlich, im Moment sieht es ja nicht gerade danach aus, als würden an diese Vision sonderlich viele Leute glauben. Am wenigsten in Großbritannien vielleicht. Dabei ist es so, dass dieses Konzept historisch, besonders in Großbritannien, viele Fürsprecher gehabt hat. Einer der bekanntesten war Winston Churchill. Vor fast genau 70 Jahren hat er sich in einer Rede für die Vereinigten Staaten von Europa ausgesprochen. Und für viele Historiker ist er damit einer der geistigen Väter der heutigen EU. Die Idee, die Churchill aufgegriffen hat, die war allerdings nicht neu, die reicht sogar bis ins 17. Jahrhundert zurück. Peter Sawicki über den Traum der europäischen Einigung.
In einer engen Aula an der Uni Zürich finden sich am 19. September 1946 etwa 100 Zuhörer ein. Es spricht ein prominenter Redner, Winston Churchill, der abgewählte Kriegspremier der Briten, der Hitler resolut die Stirn geboten hat. Vom Zweiten Weltkrieg erholt sich Europa noch immer, doch Churchill blickt bereits weit nach vorn. Europa, doziert er, muss sich neu definieren, als Familie. Es bedürfe einer Struktur, die Frieden und Sicherheit garantieren kann.
What is this sovereign remedy? It is to recreate the European family and to provide it with a structure under which it can dwell in peace, in safety and in freedom. We must build a kind of United States of Europe.
Eine Art Vereinigte Staaten von Europa. Nur so, gestützt vom festen Glauben an eine gemeinsame Identität, könne sich der Kontinent aus eigener Kraft vor dauerhaftem Elend bewahren, so Churchill.
If Europe is to be saved from infinite misery, there must be this act of faith in the European family. Let there be justice, mercy and freedom.
Die Vorstellung eines in Frieden vereinten Europas greift Churchill nicht als erster auf. Bereits 1693 erscheint in Großbritannien ein Pamphlet, das spätere Entwicklungen auf dem Kontinent erstaunlich präzise vorzeichnet. Verfasser ist der Händler und Philosoph William Penn. In den 1670er Jahren ist er maßgeblich an der Gründung der Kolonie Pennsylvania beteiligt, kehrt dann aber in die Heimat zurück. Diese wird von Konflikten und Blutvergießen heimgesucht. In seinem Essay über den gegenwärtigen und künftigen Frieden in Europa entwirft er deshalb eine politische Ordnung, dank derer, so glaubt er, der Kontinent seinen gewaltsamen Charakter ablegen könnte. Penn schreibt:
Wem angesichts der gegenwärtigen blutigen Tragödien nicht das Herz bricht, ist kein Mensch, vielmehr eine Statue aus Stein. Was können wir mehr herbeisehnen als den Frieden? Der Friede wird gestützt von Gerechtigkeit, welche die Frucht eines auf allgemeiner Zustimmung beruhenden Regierens ist.
Für eine nachhaltige Friedensarchitektur schlägt Penn etwas nie Dagewesenes vor. Einen europäischen Staat, wie er es nennt, der als Vermittlungsinstanz zwischen den rivalisierenden Ländern wirken soll. Etwa 20 Mächte zählt er auf. Neben England und dem Heiligen Römischen Reich gehören das Osmanische Reich und das russische Zarentum dazu. Je nach Größe haben die Mitglieder der Versammlung unterschiedlich viele Stimmen. Die Debatten finden in einem wechselnden Ort statt. So entsteht, laut Penn, eine Wertegemeinschaft, die das Konfliktpotenzial minimiert und überdies eine freiheitlich geprägte und wirtschaftlich prosperierende Gesellschaft fördert, erklärt der Historiker Klaus Bernet.
Friede war vor allem ein umfassend zu verstehender Begriff. Nicht nur die Abwesenheit von Krieg und Militär, sondern die Herstellung einer friedlichen, gerechten Gesellschaft von den obersten Ständen bis runter in die untersten sozialen Schichten. Mit Teilhabemöglichkeiten, mit gewerblichen Freiheiten.
Penns politisches Denken enthält Einflüsse aus dem sich entwickelnden Liberalismus. Vordenker wie John Locke zählt Penn zu seinem engen Bekanntenkreis. Die Überlegungen einer europäischen Friedensordnung sind gleichwohl vorrangig aus Penns religiöser Prägung heraus zu verstehen, ergänzt Bernet. Schon als Jugendlicher konvertiert William Penn zum Quäkertum und wird schnell zu einem zentralen Sprecher der Glaubensgemeinschaft. Für die Verbreitung der quäkerischen Botschaften setzt sich Penn zeitlebens ein.
Die Prinzipien des Quäkertums, Gemeinschaft, Toleranz, auch gegenüber anderen Religionen, die soziale Gerechtigkeitsfrage, das sind alles die Punkte, die im Quäkertum eine Rolle spielen und die gleichzeitig in dem Essay hervortreten. Nur da sind sie halt nochmal ein politisches Gewand gekleidet und einer anderen Sprache gebracht, als wie man sie in frommeren Quäkertexten finden würde.
Penns Gedanken bringen Europa einer Friedensordnung nicht näher. Sein Werk wird zwar mehrmals neu aufgelegt, über seine religiöse Gemeinschaft hinaus ist das Interesse am Aufsatz aber gering. Politisch bleibt es in Europa unruhig. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erschüttert Napoleons Expansionsdrang den Kontinent. Auf dem Wiener Kongress zementiert anschließend Fürst Metternich, Außenminister des Kaisertums Österreich, das Gleichgewicht der 5 europäischen Mächte. Von einem supranationalen Bündnis oder gar einem Universalstaat ist keine Rede. Die Hoffnung auf einen europäischen Bund bleibt aber lebendig. Im August 1849 verleiht der französische Dichter Victor Hugo diesem Wunsch Ausdruck. Auf einem Friedenskongress in Paris wendet er sich an die Herrscher der Großmächte und gibt eine kühne Prognose ab.
Sie werden noch viele Streitfälle zu schlichten und Proteste zu behandeln haben. Aber wissen Sie, womit Sie die Soldaten, Kanonen und Schwerter ersetzen werden? Mit einem Holzkästchen, das sie Wahlurne nennen werden.
Doch auch dies bleibt vorerst eine Utopie. Europa definiert sich weiter über seine Konflikte und die verheerendsten Kriege seiner Historie stehen dem Kontinent noch bevor. Erst auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs wird Europa die politische Integration als Mittel zur Friedenssicherung ernsthaft ins Auge fassen.
Vor 70 Jahren sprach sich Winston Churchill für die Vereinigten Staaten von Europa aus. Peter Sawicki war das über die Ideengeschichte der europäischen Einigung. Damit geht Sein und Streit für heute zu Ende und natürlich stellen wir Sie wie immer am Ende hier nochmal die
3 Fragen.
Und die gehen heute an die Autorin und Moderatorin Thea Dorn.
Was können wir wissen?
Interessant ist ja eher, was wir alles nicht wissen und wie wir damit umgehen. Ob wir die Bereiche, in denen wir kein Wissen haben, sondern nur Vermutungen, eben für den grellen Bereich der Spekulation halten. Oder ob wir zum Beispiel sowas, das interessiert mich als Schriftstellerin sehr, ob es sowas wie ein intuitives Wissen gibt.
Was sollen wir tun?
Wir sollen Dinge tun, die uns nicht selber zu Tode langweilen. Und wir sollen auch Dinge tun, die uns nicht selber sinnlos zu Tode hetzen. Dieses ganze Burnout-Thema macht mich immer sehr nervös, weil ich glaube daran, dass es im Leben schon darum geht, nicht sich zu schonen, sondern sich zu verausgaben. Ich liebe Leute, die an beiden Seiten brennen. Aber offensichtlich verwenden viele von unseren Zeitgenossen zu viel Energie auf Dinge, die weder ihnen noch letztlich auch der Welt was bringen. Und dann liegen sie plötzlich da und haben einen Burnout.
Worüber sollen wir streiten?
Wir sollen über die großen Fragen unserer Zeit streiten. Die Fragen, die uns ja auch durch das Weltgeschehen permanent an die Tagesordnung gelegt werden. Wie ist das mit dem, was wir im Augenblick hier erleben? Sind Islam und abendländische Welt tatsächlich problemlos kompatibel, wie das der Konsens ja der Öffentlichkeit seit einer Weile geworden ist? Oder genauer hinzuschauen, gibt es nicht vielleicht doch komplexe Spannungsverhältnisse? Und wir haben uns was vorgemacht, als wir glaubten, dass es so einfach miteinander zu versöhnen ist. Die gesamte Frage, glauben wir als Menschheit wirklich daran, dass es beständig mit uns bergauf geht? Oder sind wir eher der Meinung, dass auch an weiten Strecken radikale Verfallserscheinungen stattfinden in unserem westlichen Kulturkreis? Das sind alles Fragen, über die ich mich gerne streite, auch mit anderen.
Antworten auf drei große Fragen von Thea Dorn in Sein und Streit im Deutschlandradio Kultur. Hier geht's gleich weiter mit dem Magazin Religionen. Ein Thema heute unter anderem gegen Armut und Ausgrenzung, für versöhnendes Erinnern an die Reformation. Der Berliner Erzbischof Heiner Koch im Gespräch. Ich bin Christian Möller. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut, schönen Sonntag noch und herzliche Grüße an alle.